Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova und wie immer mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Hi, sei gegrüßt in meinen heiligen Hallen.
Bibliothek.
Ja.
Ich weiß, dass du bald umziehen wirst und ich beneide dich nicht um deine Bücher, fällt mir gerade auf. Thema heute, Hartz IV.
Genau.
Heißt eigentlich ganz anders, ne? Was ist
ja auch ein
Sozialgesetzbuch 2.
Ja, es hat ganz, ganz, ganz lange Namen. Übrigens ist auch nicht nur dieses eine Gesetz damals beschlossen worden, sondern insgesamt 4. Und das Ganze stand unter dem Rubrum Fördern und Fordern und hat diese Republik komplett auf den Kopf gestellt und hat der SPD geschadet und vielen anderen Menschen natürlich auch.
Erstaunlicherweise hat es die Republik auf den Kopf zu stellen vermagt, obwohl sie das mit dem Fördern völlig vergessen haben.
Ja, sie haben, naja, völlig nicht, aber sie haben tatsächlich das Schwergewicht zunächst mal auf andere Dinge gelegt. Man muss vielleicht sagen, wo kam das eigentlich alles her? Also Schröder ist 98 gewählt worden, Vorgänger war Helmut Kohl. Das war dieser große, dicke Mann aus der Pfalz, der wir, also
15 Jahre lang auf die geistig-moralische Wende gewartet haben.
Und der hat viele Dinge gemacht, unter anderem die deutsche Einheit, ob er jetzt da was für konnte oder nicht, ist mal egal. Und er hat genau wie auch Angela Merkel hinterher nach dieser langen Regierungszeit einfach Dinge schluren lassen, beziehungsweise Dinge nicht hinbekommen. Und dazu gehörte eben die Wirtschaftspolitik, die Arbeitslosigkeit war sehr hoch, die Reform des Arbeitsmarktes ist einfach immer mal erzählt worden, aber nie richtig angegangen worden. Es hat tatsächlich auch böse Ränkespiele gegeben. Also damals wurde die SPD angeführt von Oskar Lafontaine, der im Bundesrat
Fundamentalopposition
gemacht und damit viele Dinge verhindert, die das Gespann Weigel-Kohl, Weigel war damals CSU-Finanzminister,
der mit den Augenbrauen,
und Kohl eben sich ausgedacht hatten, dass die da schlicht und ergreifend gescheitert sind. Das war natürlich Wahlkampf und letztendlich hat es natürlich Gerhard Schröder auch genutzt, dass die Bevölkerung das Gefühl hatte, hier ist Stagnation, was in vielen Punkten auch tatsächlich stattgefunden hat. Und insofern war dann also das Thema Arbeitslosigkeit und Wirtschaftspolitik natürlich ein gefundenes Fressen auch im Wahlkampf für die SPD 1998. Und wir reden da von, ich sag mal, 4 Millionen, 5 Millionen Arbeitslosen. Man muss ja bedenken, 7 Jahre vorher ist die deutsche Einheit vonstatten gegangen. Es hat natürlich heftige Umbrüche in den 5 neuen Bundesländern gegeben, die man damals so nannte. Es hat lange Zeit nicht so funktioniert, dass dort der gleiche, ich sag mal, soziale Status herrschte wie in den westlichen Bundesländern. Ist ja zum Teil heute noch so. Und also die Angleichung der Löhne zum Beispiel und der Renten, das hat alles nicht so funktioniert, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Und man hat dann also versucht, mit Steuersenkungen zu arbeiten. Man hat versucht, die Lohnnebenkosten zu senken. Das hat alles so nicht funktioniert, weil also die...
Das war sogar mal eine Sonderwirtschaftszone im Gespräch.
Ja, und man hat einfach gedacht, das würde so klappen, so mehr oder weniger von alleine. Ja. Hat es aber nicht. Und das liegt natürlich auch daran, das muss man dann auch fairerweise hinzutun, damit nicht alles sozusagen am Kohl hängen bleibt. Der Untergang des Ostblocks hat natürlich auch den Firmen in der ehemaligen DDR die Märkte genommen. Also die produziert haben für, ich sag mal, die UdSSR damals oder eben auch für andere Ostblockstaaten. Und dadurch, dass die also auch reformiert wurden bzw. große Schwierigkeiten hatten, sind halt sehr viele Firmen einfach schlicht zusammengebrochen. Und das
die haben einmal ist da der Markt weggebrochen und die waren halt absolut nicht konkurrenzfähig.
Das kommt alles noch dazu, das ist keine Frage. Aber es hat natürlich sehr viel gegeben. Es gab diese Skandale mit der Treuhand, das wurde dann alles auf den Kohl gelegt.
Ja.
Ich meine, er hat es dann ja auch letztendlich, ich sag mal, zu verantworten gehabt. Ja, aber
auf eine Art ja.
Auf eine Art ja. Und
er hat zu viel versprochen.
Er hat es auch wohl so gelenkt. Also das muss man schon auch sagen. Also,
was jetzt?
Naja, er hat die Wirtschaftspolitik natürlich auch in diese Richtung gelenkt. Er hat gedacht, es gibt halt die sogenannten Selbstheilungskräfte, wo man einfach durch Arbeit Produktivität herstellt. Aber das ist hat halt nicht stattgefunden. Und der Transfer von West nach Ost war abgehalfterte Politiker und runtergekommene Beamte, die dann also dahin geschickt wurden, um irgendwas aufzubauen. Das haben ja manche auch gemacht, aber
es gab ja auch gut Geld.
Es gab
Buschzulage,
aber die Treuhand.
Was für eine Herablassung auch in dieser ganzen Politik gesteckt.
Also Wir haben das damals, also ich habe das ja schon bewusst mitbekommen und die meisten unserer Nutzer und Hörerinnen hören sicherlich auch. Diese Arroganz steckte in uns und die Ossis, wie sie dann genannt wurden, das waren halt so die kleinen armen Brüder und Schwestern, die man jetzt mal unter die Arme greifen muss. Aber im Grunde genommen haben wir das nicht richtig ernst genommen und das Ergebnis haben wir heute zu sehen.
Naja, ich vermute ja, dass also die Ossis haben halt gedacht, auch wenn die Mauer weg ist und wenn deutsche Einheit und D-Mark da ist, dann wird das hier schlagartig wie im Westen. Und die Wessis haben gedacht, naja, wenn die Mauer weg ist und die D-Mark haben, dann werden die halt schlagartig wie im Westen. Und beide haben überhaupt nicht kapiert, womit sie es da zu tun haben jeweils, ne? Das ist halt so, ja. Wir haben ja auch, also ich meine, ich komme ja auch, wann bin ich denn in den Osten gegangen? Das war 1997. Bis dahin habe ich halt auch hier in Köln gesessen und habe gedacht, warum kommen die denn nicht mal auf die Füße? Das ist doch, ihr habt doch alles. Ihr habt doch alle Möglichkeiten, ihr Pfeifen. Ja, dass da mehr dazugehört, als einfach nur Möglichkeiten zu haben.
Sie haben ja bis zum heutigen Tage eben nicht die Möglichkeiten. Es ist alleine schon, dass sie kein Privatvermögen haben im vergleichbaren Maße, weil nichts vererbt wurde, weil nichts da war zum Vererben und so weiter. Das ist schon ein großer Unterschied gewesen. Also, Schröder gewinnt also die Bundestagswahl 98 mit ziemlich guter Mehrheit für ihn, mit Joschka Fischer als Außenminister von den Grünen. Und das war so eine ganz deutliche, also SPD war die große Partei und die Grünen waren tatsächlich der kleine Appendix. Da kam dann die Nummer mit dem Kellner und dem Koch.
Also in der Rückschau, Fischer ist der würdevollere von beiden gewesen, ne?
Eindeutig.
Und sag ich auch mal eine eigene Sendung wert, Joschka Fischer.
Joschka Fischer war auf jeden Fall der würdevollere, das stimmt. Ich glaube auch der intelligentere. Schröder hatte tatsächlich auch noch ein Problem, das dann sehr schnell sehr virulent wurde. Und dieses Problem hieß Oskar Lafontaine. Und Oskar Lafontaine hatte ja eine völlig andere Wirtschafts- und Finanzpolitik vor Augen. Der war Finanzminister. Ja. Und der hat schon mit dem französischen Kollegen angefangen, sozusagen dieses Finanzsystem umzubauen, weil das war ein sozialistischer Finanzminister zu dieser Zeit gerade. Und er dachte schon, jetzt geht das alles toll los. Und dann merkte er aber, wie Schröder im Grunde genommen absolut dagegen steuert. Und das kommt alles nicht in Frage. Ich mache weiter auf neoliberal.
New Labour, damals genau, Tony Blair in England.
Genau, Tony Blair war sein Spusi.
Sozusagen. Von dem Margaret Thatcher ja gesagt hat. Als Margaret Thatcher gefragt wurde, was ihr größter politischer Erfolg ist, hat sie gesagt, Tony Blair.
Ja, also die beiden Buben zusammen haben tatsächlich Europa einen Bärendienst erwiesen. Ja. Jedenfalls hat das sich so weiterentwickelt, dass eben Lafontaine die Regierung schlagartig verlassen hat, hat die SPD dann auch verlassen und hat dann
von der Fahne gegangen.
Später die Wahlalternative Soziale Gerechtigkeit, WASG, gegründet, die dann über die PDS letztendlich zu den Linken gegangen ist oder einverleibt wurde, wie man das hätte gerne. Das hat tatsächlich einen schweren Schlag ergeben, weil der neue Finanzminister war Hans Eichel. Der war gescheiterter Ministerpräsident in Hessen gewesen.
Stimmt, Hessen kam auch.
Und der wurde sozusagen da versorgt. Wobei wir jetzt nicht über alle diese Leute, die so einfach den Stab brechen sollen, die haben das natürlich auch nicht so gesehen, wie ich das jetzt gesagt habe. Aber man hatte schon so ein bisschen den Eindruck, da werden Leute einfach versorgt. Ob die jetzt wirklich Finanzminister spielen können oder nicht, war völlig egal.
Ja.
Und Schröder hat also sozusagen mit dieser Crew versucht, diese Dinge anzugehen, die in der Kohlzeit liegen geblieben sind. Dazu gehört die Rente. Mhm. Die Rente war nicht mehr finanzierbar, weil die Kosten viel zu hoch und das Ergebnis viel zu niedrig war. Das heißt, es war Altersarmut, drohte sich an für viele Menschen, viele Millionen Menschen. Und gleichzeitig war die Rente so teuer, dass eben die Lohnnebenkosten so hoch waren, dass die angeblich deutsche Wirtschaft nicht mehr konkurrenzfähig war. So, und dann haben die angefangen, die Riester-Rente einzuführen. Mm. Arbeitsminister Walter Riester war ein Gewerkschafter, oder ist es auch immer noch. Und er hat also sozusagen eine Art Zusatzrente dann eingeführt, die jeder machen sollte, auf freiwilliger Basis. Und hat deswegen das Rentenniveau der staatlichen und öffentlichen Rente senken können. Das heißt, es sollte so eine Waage geben.
Was hatten wir denn unter Kohl, wie viel Prozent gab es da vom Eckrentner? Also über 60%, 62, 63% gab es da Rente. Und mittlerweile sind wir bei wie viel? 48, glaube ich.
48, ja. Genau, so. Und die Riester-Rente sollte das eben ausgleichen, haben sie alle wild drüber rumdiskutiert. Und letztendlich stellte sich dann relativ bald heraus, dass diese Riester-Rente ein bürokratisches Monster ist.
Ja.
Und die Einzige, die daran verdienen, ist die Versicherungswirtschaft.
Genau.
Und insofern ist also der Versuch, diese Lücke auszugleichen und die Armut sozusagen zu bekämpfen, der ist krachend gescheitert, ja, muss man schon sagen.
Ja.
Und gleichzeitig, während all das sozusagen lief, war die Arbeitslosigkeit bei etwa 4,5 Millionen. Das war tatsächlich ein Problem, was also jetzt nicht nur Einzelschicksale natürlich betroffen hat, sondern es war auch ein finanzielles Problem, weil natürlich die Arbeitslosenkasse ordentlich, geplündert werden musste.
Man muss halt auch sehen, was du damals für Leistungen, also Regelleistungen in der Arbeitslosenversicherung hattest. Ich war ja damals beim Film, du ja auch.
Ja.
Wir hatten immer nur Verträge über wenige Monate und dann hast du 6 Wochen auf einen Anschlussjob gewartet und in der Zeit hast du dich halt arbeitslos gemeldet, damit deine Sozialversicherung weiterläuft irgendwie. Und damals, ich weiß gar nicht, wie viel das war. Das waren aberwitzige Summen. Ich erinnere mich dran, dass ich mal in Berlin arbeitslos in Berlin in meiner Wohnung gesessen und habe 2.400 Mark im Monat überwiesen bekommen.
Ja.
Du hast halt dann irgendwie deine 2 Jahre Arbeitslosengeld gekriegt. Ich glaube, das waren irgendwie 65% oder so. Und danach gab es ja dann nochmal irgendwie 3 Jahre Arbeitslosenhilfe, die du dann auch nochmal verlängern konntest, wenn du irgendwelche Maßnahmen gemacht hast. Ich weiß, ein Bekannter von meinen Eltern, ich kenne diesen Mann, wann bin ich hier weggezogen? Mit Ende 20. Ich kenne diesen Mann, diesen Bekannten meiner Eltern. Ich kenne den ausschließlich arbeitslos und Mercedes fahrend. Also der Typ ist so der Prototyp des Sozialbetrügers, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und er hat dann auch nebenbei immer noch schwarz am Bau gearbeitet. Also wirklich ein Prototyp.
Das
kann sich heute ja keiner mehr vorstellen, wie viel Geld da geflossen ist.
Genau, und das ging auch nicht so weiter und das haben
Studenten
alle gesagt.
An der Uni, du hast dann irgendwie was, du könntest das ja früher, hast halt irgendwie 25 Semester studiert, war ja auch egal, bist mal 2 Jahre bei Ford hier am Fließband Akkord arbeiten gegangen und hast danach von der Stütze leben können und zwar sehr gut. Das kannst du heute keinem mehr erzählen.
Nee, das kannst du keinem mehr erzählen. Und es kam dann nach der Bundestagswahl 2002,
ja,
die Schröder gegen den stotternden Edmund Stoiber von der CSU gewonnen hat. Allerdings nur knapp.
Ja, ich erinnere mich. Wir haben die Wahl gewonnen, habe ich wochenlang als Jingle im Radio gespielt.
Genau, und Edmund Stoiber hat die Wahl aber tatsächlich verloren. Schröder ging in die zweite Amtszeit und setzte auf der Stelle eine Kommission ein, die hieß da Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt. Und damit begann sozusagen der komplette Umbau des Arbeitsmarktes und auch natürlich des Sozialstaates sozusagen, weil das natürlich eng miteinander zusammengehangen hat. Deswegen gab es auch diese 4 verschiedenen Gesetze. Dazu gehörte unter anderem die Zusammenlegung von Arbeitslosengeld und Sozialhilfe und all diesen Stützmaßnahmen zu der Konstruktion, die wir heute noch haben. Und das Ganze wurde begleitet von einer Liberalisierung, nannte man das fröhlich, des Arbeitsmarktes. Das war natürlich eine totale Deregulierung. Das heißt, du konntest jetzt im unteren Segment der Entlohnung Jobs schaffen ohne Ende. Und im Übrigen lief das parallel auch in den USA. Bill Clinton hat 10 Millionen Jobs geschaffen, davon 8 Millionen an der Kasse oder in Burgerbratereien. Ja? Und die haben alle nichts verdient, aber die waren aus der Arbeitslosenhilfe.
Der sogenannte Niedriglohnsektor, was dann von Leuten, denen es immer gut ging, auch in meinem Bekanntenkreis, wenn ich gesagt habe, das ist doch scheiße, haben die immer gesagt, was denn dann, also lieber keine Arbeit oder was?
Ja, ja.
Wo ich dann immer gesagt habe, ja, lieber keine Arbeit, als dazu gezwungen zu werden. Das ist das, was ich eigentlich das Schlimme an dieser ganzen
Sache finde. Ja, es gibt dann noch ein paar
andere Bedingungen. Es ist ein impliziter Arbeitszwang, den die eingeführt haben.
Ja, jetzt kann man natürlich, und das Argument war, und das muss man einfach auch mal zur Kenntnis nehmen, dass Leute gesagt haben, wenn ich doch Arbeit habe, und das ist ja das Problem, du hast Arbeitslosigkeit und offene Stellen.
Ja.
So. Heute haben wir auch offene Stellen, aber Leute, die arbeitslos sind, können die nicht besetzen, weil sie dafür nicht qualifiziert sind. Das war auch damals schon eines der Argumente. Das zweite ist, dass Leute gesagt haben, die nicht von diesem Problem betroffen waren, also FDP-Wähler, sage ich jetzt mal, aber auch durchaus in der SPD, warum sollen wir die Leute eigentlich bezahlen, wenn sie doch den Wald fegen könnten oder wenn sie irgendwas machen könnten?
Der Waldweg fegen, das war
so. Genau, das war der so populistischer Quatsch. Und da ist der Schröder draufgegangen. Der Schröder ist immer schon ein Populist gewesen. Der hat auf sowas sehr geachtet, weil er einfach damit Wahlen gewonnen hat.
Mit Bams und Glotze.
Mit Bams und Glotze und gib mir mal eine Currywurst, sonst mache ich nicht weiter. Und all diese Sprüche, das hat ja gezogen. Das muss man ja mal einfach fairerweise sagen. Und er hat dann tatsächlich eine Bundestagsrede gehalten. Das ist jetzt auch der Anlass der Sendung, in dem es dann hieß fördern und fordern. Und hat dann eben so Sätze gesagt wie, wir werden in Zukunft die Leistungen streichen und Leistungen einfordern müssen, um das alles noch in der Waage zu halten und zu bezahlen. Dazu gehörte eben auch, und das hat ja auch einen unglaublichen Unmut hervorgerufen, dass, wenn jemand von Arbeitslosigkeit betroffen war, er zunächst einmal sein Privatvermögen verbrauchen musste bis einem Mini-Betrag, bevor er überhaupt eine Leistung bekam. Ja. So, und das, da habe ich damals...
Moment, also das war dann aber Arbeitslosengeld 2, also Hartz IV. Arbeitslosengeld 1, also das normale Arbeitslosengeld, das hast du erstmal gekriegt, aber ich glaube auch nur maximal 12 Monate.
12 Monate, das ist immer noch so. Du kriegst das 12 Monate und wenn du dann in diese Hartz IV-Gesetzgebung kommst,
genau.
Also das erste ist ja eine Versicherung, da kannst du ja nur wenig dran machen. Aber das, da, wo der Sozialstaat sozusagen eingreift, da konnte man was machen. Und da musstest du erst sozusagen der Oma ihr klein Häuschen versaufen und wegtun und dann könntest du dich mal da melden und ja, so weiter. Und da wiederum muss ich dann wirklich auch sagen, da ist dann die Lebensleistung eines Arbeitnehmers, egal was der gemacht hat oder Arbeitnehmerin, es ist völlig egal. Die gesamte Lebensleistung wird damit in die Tonne gekloppt, weil er das, was er sich da gespart hat oder von mir aus auch, was er geerbt hat, das ist ja auch, ich meine, das ist ja auch dann sein Eigentum,
ja,
musste er erstmal weggeben sozusagen. Und das waren tatsächlich soziale Ungerechtigkeiten und Irrsinnigkeiten, die da die SPD begangen hat, die eigentlich nicht verzeihlich sind.
Ja.
Also es ist wirklich, das kann man so nicht machen. Das ist
tatsächlich, was ich der SPD bis heute nicht verzeihe, weil sich auch die SPD bis heute nicht hingestellt hat und gesagt hat, wir haben richtig Scheiße gebaut.
Ja,
und jetzt drehen wir es richtig rum.
Ja, das Problem ist, dass sie das sich nicht trauen.
Ja.
Weil wenn sie es richtig rumdrehen, dann hast du das gleiche Gewitter noch einmal, weil natürlich jetzt Fritze Merz aufstehen würde und ja, sagen würde, wie toll das doch damals war. Das macht die CDU ja mit einer unglaublich aggressiven Freude, dass ja, sie immer sagt, die größte Leistung von Schröder ist Hartz IV.
Ja.
Übrigens benannt nach dem Peter Hartz von VW.
Genau, der, wo sich dann hinterher herausgestellt hat, dass der unglaublich geschmiert wurde und alles.
Der sich jetzt auch nicht mehr äußert, den habe ich angerufen und der einfach jetzt keinen Bock mehr hat. Wer Bock hat, das zu erzählen, ist Müntefering. Der wird in der Sendung auch da. Also okay, wir haben ihn noch nicht aber eingenommen, aber der hat jedenfalls zugesagt.
Na, ich finde ja die Idee zu sagen, so pass mal auf, mein Freund, du hast was für schlechte Zeiten auf der hohen Kante. Die schlechten Zeiten sind jetzt, also wirst du jetzt erstmal deine hohe Kante abarbeiten. Das finde ich prinzipiell ja gar nicht verkehrt, aber was sie halt völlig versäumt haben, ist zu sagen, pass auf, Alter, du hast, sagen wir mal, du hast 50.000 auf der hohen Kante, du bist jetzt arbeitslos, du hast jetzt die Wahl. Entweder du lebst von deinen 50.000 oder du zahlst diese 50.000 hier in diese Rentenversicherung hinein, dann hast du sie garantiert, wenn du irgendwann in Rente gehst, aber du kriegst ab jetzt Stütze oder irgendwie so.
Ja,
das,
nee,
halt, das sind die Maßstäbe waren da.
Irgendwie. Das ist ja jetzt, mittlerweile gibt's das nicht mehr. Aber ja, ich finde ehrlich gesagt, das kann man so nicht machen. Mit der Riester-Rente war die Idee, die ist aber nicht zu Ende gerechnet gewesen, ja, weil die Nebenkosten nicht beachtet wurden.
Ja.
Man hätte mit der Riester-Rente das machen können, indem man sagt, du kannst da einzahlen, so viel du kannst.
Mhm.
Das haben die meisten nicht gemacht, also die haben nur den Mini-Beitrag, da gab's auch einen Zuschuss vom Arbeitgeber und so, also den haben sie irgendwie gemacht. Aber dass mal einer 10.000 Euro genommen hat, das tue ich da rein. Erstens mal, es gab nicht so viele, die das hätten tun können, weil sie das Geld nicht hatten. Und zweitens war von vornherein klar den Versicherungsexperten, dass das sich so gut nicht rechnen würde, wie man das erhofft hatte. So, und deswegen war das ein Rohrkrepierer, um es mal vorsichtig zu sagen.
Und später ist dann ja auch noch aufgefallen, dass die Riester-Rente dir tatsächlich nur dann was nützt, wenn du auch Rente bekommst. Das heißt,
ja, ja,
wenn du dann sowieso von Altersarmut betroffen bist und diese, wie heißt die, Grundrente kriegst, dann wird Riester auch noch drauf angerechnet.
Ja, es ist
eine totale Katastrophe. Also
es ist eine Totalflop.
Ja, ja. Und sowas darf dir eigentlich nicht passieren.
Eigentlich darf dir das nicht passieren und deswegen ist die SPD auch wirklich dann abgekanzelt ja, worden. Weil natürlich, und das war das, was mich dann damals auch wirklich echt aufgeregt hat, du konntest dran fühlen, hätte man in Köln selbst, man kannst du dran fühlen. Das geht in die Hose, weil wenn die, wenn die SPD den Sozialstaat zusammenkloppt, das ist das gleiche, wie die CDU aus der Wehrpflicht aussteigt oder die Atomkraft abschaltet. Das ist nicht deren Job.
Ja, ja? Aber sie können es tun. Das ist ja der Witz.
Nixon
kann nach China gehen.
Genau. Ja? Aber sie hätten eigentlich andersrum agieren. Eigentlich hätte die CDU den Sozialstaat umkloppen können. Da hätte man gesagt, okay, das sind so Leute, die das machen. Das hätte ihnen kein Klientel gekostet. Und die SPD wäre aus der Atomkraft und hätte ausgeschnitten, hätte die Wehrpflicht abgesetzt, kein Problem.
Ja.
So, oder die Grünen. So, aber es ist genau andersrum gelaufen. Und das mit einer Brutalität, wo ich wirklich sagen muss, auch im Nachhinein, das erzürnt mich massiv. Weil man kann mit Leuten, die ein ganzes Leben lang geschuftet haben, und die können ja nichts dafür, dass sie scheiße bezahlt werden und dass sie jetzt kein Geld haben. Das ist im Übrigen auch immer noch so, nur damit wir da nicht uns falsch verstehen. Ich möchte wirklich, ich sag's einfach mal so, es ist abartig, ja, dass wir Pflegekräfte nicht vernünftig bezahlen. Selbst wenn sie jetzt eine Erhöhung bekommen haben, ist immer noch nicht genug. Wir haben bestimmte Jobs, die werden einfach nicht vernünftig bezahlt, obwohl sie für die Gesellschaft von hoher Güte und Qualität und Wichtigkeit sind. Währenddessen Leute, die irgendwo im Vorstand von irgendwas sitzen und Millionen von Kohle verknallen und sinnlos ausgeben und Fehler machen, immer noch ihre 5-6 Millionen im Jahr verdienen. Mhm. Da muss ich wirklich sagen, da ist die können das von mir aus tun. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist,
der kann seine 5 Millionen
kann er haben. Aber unten muss mehr sein, genau. Dass die Lücke nicht so groß ist. Und die wird aber immer größer.
Da unten kriegst du nur mehr hin, wenn du dem mit den 5 Millionen 2 wegnimmst. Ja, dann hat er immer noch 3.
Aber jetzt kommt der Punkt. Der Ursprung dieser Entwicklung, der Niedriglohnsektor, Prekariat, was alles diese Schlagworte sind, liegt in Hartz IV.
Ja.
Ja. So,
zumindest wäre da der Moment gewesen, wo man es hätte richtig machen können. Und ich verstehe bis heute nicht, wie der SPD das passieren konnte. Sind die so sehr abgekoppelt von den Arbeitern oder was auch immer heutzutage als Arbeiter gilt? Also die haben sich ja auch verschoben, diese Jobs.
Ja, es war natürlich wirklich der totale Umbruch. Das muss man fairerweise sagen. Das war wirklich, die Produktion stellte sich um. Sie wurde immer digitaler, selbst in Deutschland. Das begann sozusagen sehr stark rationalisiert zu werden. Es gab diese Idee eben von der, ich sag mal, neuen Wirtschaftsordnung, die dann mit Tony Blair.
Stimmt, wir hatten dann ja auch noch den neuen Markt und so.
Gab es den Hype mit Aktien und man kann Altersvorsorge mit Aktien machen und wirklich, ich sag jetzt mal, bla, bla, bla. Und auf diesen Zug sind eben Tony Blair, Gerhard Schröder und andere aufgesprungen und haben das einfach durchgesetzt, wie früher Ronald Reagan und Maggie Thatcher. Die haben damit angefangen, dass du einfach du überlässt es den Kräften des Marktes, wie das sich entwickelt und fertig ist.
Ja, aber man hätte das ja nicht machen müssen. Also ein strammer Sozialdemokrat, ja,
der hätte
das wahrscheinlich nicht getan. Und ich frage mich immer noch, woran das gelegen hat, dass wir denen das haben durchgehen lassen.
Ja, das haben wir denen nicht durchgehen lassen. Weil Schröder wurde dann abgestraft. Ja. Der ist 5-3 Jahre später von Frau Merkel abgelöst worden.
Wollen wir da mal die Kirche im Dorf lassen? Die glauben doch nicht, dass Wahlergebnis ist.
Aber die SPD ist halbiert worden. Der Schröder hatte 40% 2002 oder 1998. Und die krebsen jetzt bei 20 rum und sind ganz toll, finden es super, wenn der Olaf Scholz 25,7 kriegt.
Aber der Schaden ist angerichtet.
Für immer. Die SPD hat ihr Gesicht verloren damit und die Grünen, die das mitgemacht haben, im Übrigen auch. Das ist jetzt zwar im Moment so ein Hype bei den Grünen, aber wenn du richtig hinguckst, ist das genauso bei ihnen gewesen. Sie haben sich nicht dagegen gewehrt, sie haben es mitgemacht.
Ja, denen kann man noch zugutehalten, dass sie damals noch nicht so sehr die Sozialpolitik für sich überhaupt entdeckt haben als Politikfeld.
Naja, also das kann man aber auch anders sehen.
Also kann man auch anders sehen, stimmt. Und je länger ich drüber nachdenke, desto anders.
Also wenn du in der Regierung bist, dann musst du ein Vollprogramm haben und kannst nicht so tun, als wenn du von einem oder zwei Feldern keine Ahnung hast. Das geht nun wirklich nicht. Aber
außer du bist die FDP.
Ja, die FDP ist ein Spezialfall, aber die Grünen wollen und waren auch damals schon eine Partei, die sich aufschwang, Volkspartei zu werden und nicht nur eine Randgruppenpartei. Insofern ist das wirklich eine Katastrophe und man merkt das auch bis zum heutigen Tage noch. Die kämpfen ja immer noch damit. Es hat im Übrigen auch immer Widerstand in der SPD dagegen gegeben. Es hat einen richtigen Mitgliederschwund in Richtung WASG beziehungsweise dann PDS gegeben oder Die Linke. Oscar Lafontaine hat richtig mobilisiert und hat dann in den folgenden Wahlen zwar selbst keine Stimmen bekommen, ja, weil 2-3% oder sowas.
Stimmt, das hat die Linke im Westen groß gemacht.
Aber es hat, ja, und es hat der SPD die Nichtwähler beschert, die einfach sagen, ich will die nicht mehr. Die wählen zwar auch nicht CDU, aber sie wählen die nicht mehr. Und das ist bis zum heutigen Tage so. Die SPD ist auch von den Mitgliedern her halbiert. Ja, die sind, die haben jetzt 580.000, die hatten zeitweilig 970, fast 1 Million Mitglieder, mhm, oder sogar vielleicht mehr. So, und mir ist immer nicht klar geworden, warum sie das in der Härte gemacht haben und ja, warum sie so lange daran festgehalten haben. Und dann ist natürlich klar, die CDU hat sich draufgesetzt, weil die Folge dieser Hartz-IV-Politik war ein Wirtschaftsboom. Logisch, weil du hast die Wirtschaft dereguliert,
ja,
und hast sie gesagt, macht mal. Ja, und dann machen die auch, das ist doch klar. Und das war das Ergebnis, was Frau Merkel eingefahren hat. Und sie wäre auf gar keinen Fall 16 Jahre Bundeskanzlerin geblieben, wenn sie nicht eine so erfolgreiche Wirtschaftspolitik hätte tun können. Die hat ja selbst die Lehman-Katastrophe locker weggesteckt. Ich meine, das war wirklich eine Katastrophe.
Das war knapp.
Ja. Aber das wurde einfach von der Wirtschaft, ja, okay, das ist passiert, shit happens, 3 Wochen später, business as usual. Und das hatte was damit zu tun, dass die deutsche Wirtschaft sich darauf eingerichtet hat, ein größer werdendes Prekariat zu produzieren, eine größer werdende Schicht von Superreichen zu produzieren und genau das zu tun, was in Amerika unter Ronald Reagan und in England unter Margaret Thatcher begonnen hat. Und in beiden Staaten siehst du jetzt, 40 Jahre später, was für eine Katastrophe das ist. Wenn du in den Norden Großbritannien blickst heute, so Burnley, Liverpool etc., das ist ein einziger Haufen Wahnsinn.
Ja.
Da funktioniert überhaupt nichts mehr. Ja?
Und Großbritannien ist ein Armenhaus.
Und in Amerika, ja, das Land ist flächendeckend verarmt.
Ja.
Ja, das ist,
der Witz ist, das Einzige, was uns davor bewahrt hat, ist, dass unser soziales Netz dann ganz da unten bei Hartz IV immer noch recht stabil ist. Es fällt uns jetzt auf die Füße. Also wir haben uns halt daran gewöhnt, dass wir, ich sag mal, gut die Hälfte der Bevölkerung am Monatsende keinen müden Euro mehr übrig hat, um ihn für schlechte Zeiten zu sparen. Und jetzt hat Putin uns die schlechten Zeiten beschert und jetzt zahlen wir das. Das ist der Witz. Wir bezahlen jetzt als Gesellschaft, bezahlen wir jetzt eigentlich die Fehler, die Schröder damals gemacht hat.
Ja, aber auch Merkel. Das will man wirklich, also ich will das jetzt. Ja. Ja, und wir haben schon seit langem, das ist jetzt nicht erst seitdem die neue Regierung da ist und sie so viel Gelder ausgeben muss.
Wir subventionieren, machen,
ja. Ja, wir subventionieren schon seit Jahren den Sozialhaushalt bei der Rente zum Beispiel, weil wir einfach die Lohnnebenkosten niedrig halten wollen, anstatt die Rentenbeiträge zu erhöhen.
Ja, das ist doch logisch. Alle Einkommensarten in die Rentenbeiträge einzubeziehen, wäre auch eine Möglichkeit.
Also die private Krankenkasse zum Beispiel ist für mich absolut idiotisch.
Ja, klar.
Aber
ist schön billig und gute Leistung.
Naja, ob die so viel besser sind, das wird sich dann schon, das glaube ich gar nicht. Aber das ist egal.
Ich war über 10 Jahre privatversichert, das war das Paradies.
Also, okay.
Muss man schon mal sagen.
Da warst du auch noch jünger und nicht
richtig krank. Da war ich noch jünger, nicht richtig krank. Ja. Aber,
Okay, also, aber es gibt, so, wir haben uns darauf eingerichtet, wir haben das mitgemacht, wir haben davon profitiert und wir zahlen seit Jahren schon drauf. Als Gesellschaft, als Staat.
Als Gesellschaft. Ich meine, das kommt ja nicht von ungefähr, dass unsere Infrastrukturinvestitionen um zig Milliarden überhängen.
Ja.
Es kommt nicht von ungefähr, dass unsere Schulen schlecht ausgestattet sind. Das ist halt alles, ja. Aber dafür sind die Renditen so schön.
Ja, und wir haben uns da wunderbar drin eingerichtet. Frau Merkel hat uns da wunderbar durchgeschippert und hat immer gesagt, es wird alles gut. Und war völlig unaufgeregt und hat gesagt, wir haben kein Problem. Natürlich haben wir ein Problem, und zwar ein massives. Und wir müssen das lösen. Wenn wir das nicht gelöst kriegen, wird dieser Staat deindustrialisiert werden jetzt. Das wird passieren, weil wir kriegen das so nicht mehr gebacken. Aber das ist jetzt noch
ein anderes Thema. Das sollten wir nicht coram publico diskutieren, wie es so unsere Art ist. Ja, es ist eben ein ganz anderes Thema. Wir kriegen jetzt ab 2023 wird es dann nicht mehr Hartz IV heißen oder
Bürgergeld
II, sondern Bürgergeld. Es gibt ein bisschen mehr, Schonvermögen und so.
Aber es gibt immer noch keinen rechtlichen Anspruch darauf. Und es ist immer noch so, dass du, wenn du eben über diese Schwelle Versicherung, also Arbeitslosenversicherung rüber bist, dann hast du zwar irgendwie so einen Anspruch, ja, aber du musst Nachweise erbringen, du bist Bittsteller, du wirst rausgeschmissen.
Drangsaliert.
Drangsaliert wirst du gar nicht, aber du wirst im Grunde genommen degradiert. Du wirst aus deinem Leben heraus degradiert. Ja. Und das ist jemand, der, keine Ahnung, 50 Jahre 50 ist zu viel, also mal 30 Jahre rumgekloppt hat.
Ja.
warum muss ich den degradieren? Warum kann ich nicht sagen, pass auf, das tut uns wirklich leid, dass dein Job da jetzt verloren gegangen ist.
Wir haben
ist.
Keinen Job mehr für dich, wir finden auch nichts. Da hinten in Bayern ist was, schaffst du es noch, den Umzug zu machen oder bist du zu schwach? Du bist zu schwach, hier ist ein bisschen Geld, genau. Danke fürs Mitspielen.
Genau so ist es.
Das könnte man machen, aber das wäre ja ein Sozialstaat.
Das wäre ein Sozialstaat und das würde halt eben diese Debatten genau wieder aufwerfen, die wir in den 2000ern hatten. Als es nämlich darum ging, müssen wir eigentlich diesen 4,5 Millionen Leuten, die da in der Hängematte liegen, so viel Geld in den Rachen stopfen und dann brauchst du nur noch eine Flüchtlingswelle,
ja,
eine Naturkatastrophe oder sonst irgendeine äußere Geschichte, damit das dann der AfD auf den Frühstückstisch fällt und die dann rumpöbeln und irgendwelchen Scheiß erzählen.
Ich fand halt immer, man muss ihnen ja nicht so viel Geld in den Rachen stopfen, sondern es würde ja schon reichen, wenn du Hartz IV machst und die Leute dann ansonsten in Ruhe lässt. Also auch dieses ewige in Maßnahmen gehen und hier was und den Waldweg fegen und morgens um 8 irgendwie da erscheinen. Das kann man jetzt alles rubrizieren unter, andere Leute erscheinen morgens um 8 in der Fabrik und arbeiten.
Ja, das war ja auch
da kannst du auch morgens um 8 beim Amt erscheinen. Die Frage ist halt wirklich, wozu solltest du morgens um 8 beim Amt erscheinen, wenn du da sowieso nicht wirklich vermittelbar bist? Also ich würde mir da wünschen, dass wir so ein bisschen, dass wir das machen, was man so landläufig nennt, Gnade vor Recht ergehen lassen. Dass wir nicht darauf pochen, dass du dich an all diese Regeln hältst. Und ich würde erwarten, dass da Menschen sitzen auf diesen Arbeitsämtern oder wie auch immer diese Einrichtungen heute heißen.
Arbeitsagenturen,
dass da Menschen sitzen, die so sehr, so weit mit Empathie ausgestattet sind, dass sie einfach sagen, okay, komm, der Hellfeld. Ja. Der kriegt jetzt den Scheck jeden Monat und dann lassen wir den in Ruhe, bis der in Rente geht. Dann kriegt er den Scheck von der Rentenkasse. Danke, dass Sie bis hierhin durchgehalten haben. Aber das kriegen wir aus irgendeinem
Grund nicht hin. Das kriegen wir uns irgendwie nicht hin und das wird auch, jedenfalls im Moment wird das nicht passieren.
Matthias, ich danke dir.
Sehr gerne.
Wann läuft denn eigentlich die Radiosendung?
Die läuft am 14. November.
Und zwar auf deutschland.nova.
Wer redet, ist nicht tot.